Ob magischer Realismus oder Fantasy, Yvonne Orego ist in beiden Genres quasi zu Hause und schreibt darin, hat zumindest ihr Debüt im magischen, mit einem magischen Realismus-Thema, Genre, veröffentlicht 2020 und seitdem ist sie Autorin und ja, hat sich natürlich auch hier eine ganze Menge verändert, vor allem weil sie wirklich in diese neue Sparte gestartet ist, genau in die Pandemie. Hier ist der Buchbeast-Podcast mit mir, Hannah Buchmarketing, und dies ist eins von 24 Kurzinterviews, die momentan täglich hier laufen. Deswegen starten wir einfach mal schnell rein. Hallo Yvonne.
Hallo.
Ich habe gerade ja schon kurz angedeutet, dass es bei dir ja eigentlich gleichzeitig die Pandemie und die AutorInnenkarriere gestartet ist. Erzähl mal, wie war das damals und wie hat sich seitdem deine Arbeit in der Buchbranche auch verändert?
Also es war natürlich ein Start, den man sich nicht unbedingt wünscht, schon gar nicht als Debütautorin. Mit Veröffentlichen verbindet man ja verschiedene Sachen, so zum Beispiel Lesungen. Das ging da halt einfach nicht. Also ich hatte dann zwei Online-Lesungen mal gemacht, aber ansonsten hatte halt nichts weiter stattgefunden und irgendwie hat für mich gefühlt da was gefehlt, so, weil das für mich irgendwie mit dazu gehört hat. Also ich hatte den Vertrag halt vorher geschlossen, das wusste niemand, dass die Pandemie kommt und war dann halt so, was sich verändert hat seitdem. Also ich gucke anders auf die Buchbranche inzwischen oder auch auf das Veröffentlichen und auf meine Rolle darin. Ich habe über einen Verlag veröffentlicht, das erste Buch, und bin jetzt auf dem Weg, im Self-Publishing zu veröffentlichen, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wie sehr ich da in die Tiefe gehen soll, aber
Fangen Sie gerne an. Also das ist natürlich dann immer ganz interessant, gerade auch für Menschen, die noch nicht genau wissen, wie sie veröffentlichen oder die bisher nur eine Sparte kennen, herauszufinden, warum du dich so entscheidest und was dann da gewesen ist. Ich weiß es ja schon ein bisschen, aber du kannst es gerne mal erzählen.
Ja, also die Veröffentlichung oder sagen wir mal, die Zusammenarbeit mit dem Verlag war nicht so ganz einfach. Da gab es so verschiedene Schwierigkeiten, weil wir eine andere Art und Weise zu arbeiten haben. Das war an sich erstmal nicht so schlimm. Das sind Dinge, da kann man sich mit arrangieren. Es sind auch ein paar Dinge vorgefallen, die weniger schön waren, aber was mich letztendlich dazu gebracht hat, zu sagen, ich gehe ins Self-Publishing, war der Punkt Marketing. Ich habe nämlich gemerkt, nach dem Veröffentlichen oder auch schon vorher und währenddessen, da ist nicht viel passiert. Für mich war es immer so, ich hatte so die naive Vorstellung, muss ich sagen, wenn man veröffentlicht über einen Verlag, dann macht der Verlag alles, auch Marketing. Und ich war da überhaupt nicht drauf eingestellt, irgendwas selbst machen zu müssen. Und dann war das so, kurz vor Veröffentlichung gab es dann so ein paar Schwierigkeiten. Zum Beispiel habe ich dann gefragt, ja, wie ist denn das? Was ist denn von eurer Seite geplant zum Release und so? Weil ich mal was von Bloggern gehört hatte. Die hatten so verlagseigene Blogger. Ich sag, wie ist denn das da? Ja, da musst du dich da im Forum melden und irgendwie anfragen. Und ich war erstmal total überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, wie funktioniert überhaupt Zusammenarbeit mit Bloggern? Oder was ist eine Bloggerrunde? Wusste ich, oder Bloggertour, Blogtour nennt man das, ne? Ja, genau, wusste ich halt alles nicht. Ich hatte null Ahnung. Und dann kam noch dazu auch so, na, das war schon so 2-3 Monate vor Veröffentlichung, aber auch sehr kurz, dass mir gesagt wurde, ja, mach mal Instagram und Facebook. Okay, ja, und wie? Und dann habe ich halt einen Instagram-Account aufgemacht und eine Facebook-Seite und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da irgendwie machen soll. Und es kam wirklich wenig Unterstützung von Verlagsseite. Und ich weiß, das ist keine Ausnahme. Das ist in ganz vielen Verlagen so, egal ob Kleinverlag oder Publikumverlag. Es gibt bestimmt Unterschiede so an einigen Stellen. Aber für mich war das erstmal wirklich so ein Realitätsschock irgendwie. So, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich bin da richtig baden gegangen. Und es war für mich einfach dann auch kein schönes Erlebnis. Also zusammen mit anderen Dingen, die noch da waren, war es einfach für mich wirklich enttäuschend, wie das alles gelaufen ist. Und da habe ich so gedacht, okay, wenn ich sowieso so viel Kram selbst machen muss und Marketing ist einfach viel Arbeit, dann mache ich es halt einfach komplett alleine. Das war so der Auslöser, warum ich gesagt habe, ich versuche mal Self-Publishing. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das sind jetzt schon 3 Jahre. Ich habe in der Zeit viele Bücher geschrieben, also jetzt 6 Bücher sind fertig geschrieben, 1 ist jetzt fertig überarbeitet.
Krass.
Und das nächste ist jetzt geplant, das soll nächsten Monat geschrieben werden. Und geplant ist dann ab nächstes Jahr Herbst, Winter dann anzufangen, das erste Buch zu veröffentlichen, weil das ist eine Serie mit 5 Bänden und die wollte ich erstmal komplett irgendwie fertig haben, überarbeitet und so, ehe ich dann wirklich in die Veröffentlichung gehe. Aber ich habe mich halt, also ich bereite mich halt sehr intensiv darauf vor, weil Self-Publishing ist nochmal was ganz anderes. Und das meine ich halt mit meinem Blick auf die Buchwelt. Ich habe, als ich angefangen habe, immer nur auf Verlagsveröffentlichungen geguckt. Für mich stand immer fest, ich veröffentliche über einen Verlag. Habe ich auch gemacht, war auch gut. Also es war auch eine Erfahrung, die auch wichtig ist. Aber Self-Publishing war für mich nie ein Thema gewesen. Das kam dann erst tatsächlich nach der Veröffentlichung, dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte das irgendwie doch alles selbst machen, weil das hat nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Ja, und so bin ich jetzt da gelandet.
Ich glaube, es ist aber eine Sache, die sich tatsächlich generell auch geändert hat, dieser Blick auf Self-Publishing, auch der Blick auf Verlage, weil ich glaube, es ist eine der großen Mythen, wenn man in diese Branche startet, dieses von wegen, ah, ich veröffentliche im Verlag, da muss ich mich nicht um Marketing kümmern oder weil ich mich nicht um Marketing kümmern möchte, veröffentliche ich im Verlag. Und das ist ja so der große Unterschied zwischen Buchmarketing und Autorinnenmarketing. Also wenn der Verlag, also überhaupt dafür Geld und Zeit investieren kann auch, dann ist es direkt ins Buch und eigentlich nicht in die Autorinnenmarke. Also wenn, dann muss man schon sehr, sehr viel Glück haben. Und das ist so der große Unterschied. Und wie wir ja mittlerweile auch wissen, es gibt dann halt diese großen, die vorderen Listenplätze. Und da wird halt das Geld und die Zeit investiert, was zum Teil auch verständlich ist. Ich will mal ganz kurz nur mal das erklären, weil es auch gerade wieder auf der Frankfurter Buchmesse jetzt im Oktober gesagt wurde, es gibt halt eine Handvoll, also ich glaube, man spricht von 10% der Bücher, die tatsächlich Gewinn machen. 90% der Bücher damit machen Verlage tatsächlich Verlust. Das ist natürlich über den Daumen gepeilt und es gibt natürlich Unterschiede je nach Verlag, aber tatsächlich ist das so eine Faustregel. Und mit diesen 10% finanzieren diese Verlage aber, dass sie diese 90% überhaupt verlegen können. Also das ist eine Sache, wo man auch den Verlagen das zusprechen muss, dass es nicht aus bösem Willen sozusagen entsteht, sondern rein aus dessen, dass sie so es überhaupt schaffen, eine Auswahl zu verlegen immer noch. Aber ja, du hast definitiv recht, dieses Gefälle und diese Sache ist natürlich noch viel größer geworden, seit es überhaupt beispielsweise mehr diese Möglichkeit gibt, selbst Marketing, selbst Online-Marketing auch zu machen. Und da ist ja auch einiges explodiert in den letzten Jahren.
Ja, also ich will da auch niemanden böse Absichten unterstellen.
Nein, aber für mich als Autorin, mal kurz als Erklärung nochmal dazu stellen.
Genau, aber für mich als Autorin war es halt einfach so Sprung ins kalte Wasser. Und was ich jetzt die letzten Jahre vor allem gemacht habe, war auch mich in dem Bereich fortzubilden. Also angefangen mit kleinen Kursen und Coachings. Jetzt habe ich sogar eine Weiterbildung in dem Bereich gemacht, gerade auch abgeschlossen tatsächlich. Und bin jetzt da auch auf einem ganz anderen Stand und weiß jetzt auch einfach, was ich machen muss. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass man das auch offen kommuniziert. Weil ich glaube, dass ganz viele Autorinnen und Autoren, die jetzt gerade starten oder die denken, ach, ich würde gerne ein Buch schreiben, also ist jetzt mal ein bisschen plakativ, die wissen das einfach nicht. Ich wusste das auch nicht. Also auch wenn ich mit meinen Kollegen spreche, mit denen ich schon ganz lange zu tun habe, also ich schreibe ja schon seit, muss ich kurz nachrechnen, 15 Jahren. Und habe immer mit denselben Leuten auch zu tun seit damals. Und einige von denen haben halt noch nicht veröffentlicht. Und jedes Mal, wenn ich vom Marketing anfange, merke ich immer, wie die Klappen zugehen. So, da will irgendwie keiner zuhören. Und das ist halt so wichtig. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Autoren von Anfang an darüber zu informieren, dass Marketing halt zum großen Teil mit Autorensache ist. Also wie du schon gesagt hast, eine Autorenmarke aufbauen, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja persönlicher und das muss man schon irgendwie selbst machen. Vielleicht ist das bei ganz großen Autoren, die ganz doll erfolgreich sind, noch ein bisschen anders. Aber so, ich sag mal, für den Großteil wird das wahrscheinlich so sein, dass man das tatsächlich selbst in die Hand nehmen muss. Und dann kommt natürlich dazu, man braucht, glaube ich, ein gewisses Grundverständnis für Marketing. Man muss da jetzt sich nicht so reinarbeiten, wie ich das jetzt gemacht habe die letzten 3 Jahre. Also Profi muss man jetzt nicht werden. Aber so ein Grundverständnis braucht man einfach und irgendwo Hilfe. Und wenn das der Verlag nicht leisten kann, also ich finde ja, wenn man über einen Verlag veröffentlicht, könnte man vielleicht als Verlag ja gucken, ob man den Autoren vielleicht irgendeine Art von Hilfe an die Hand gibt, damit der das selbst machen kann. Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Das ist ja immer so, wäre ja eine tolle Sache, aber das passiert halt alles nicht. Man wird ja nicht mal vom Verlag direkt darüber informiert, dass kein Marketing, also bei mir war es jetzt so. Kann ich nur von mir sprechen. Ich wurde nicht darüber informiert, dass kein Marketing gemacht wird. Wenn ich dann zum Verlag hingehe und sage, also zum Letzten waren es ja jetzt die Postkarten, die ich habe drucken lassen, da habe ich beim Verlag angefragt, ist das okay, wenn ich das Cover nehme und so und das drucken lasse für die Messe, haben sie gesagt, ja, okay, und ich habe dann auch das Geld erstattet bekommen, also das machen sie dann schon.
Oh, schön.
Aber die Initiative kommt halt von mir. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass da muss man tatsächlich umdenken. Klar kann man jetzt sagen, ja, Marketing ist aber schon Verlagssache, weil die wollen ja ihre Bücher auch verkaufen und ohne Marketing verkauft man nichts. Aber da kommt dann wahrscheinlich dein Punkt ins Spiel. Du hast ja da vielleicht auch nochmal andere Einblicke, wie Verlage sich finanzieren. Und gerade wenn man neuer Autor ist, muss man, glaube ich, schon eine außergewöhnliche Idee haben oder was weiß ich, damit ein Verlag sagt, ich investiere da jetzt mal ein bisschen mehr Marketingbudget rein. Sonst werden es wahrscheinlich eher so die Autoren sein, die schon etabliert sind, die eine feste Leserschaft haben, die gute Verkaufszahlen haben.
Also, ich glaube, es ist ein bisschen, du musst halt jemanden im Verlag sehr auf deiner Seite oder auf der Seite deines Buchs haben, der oder die sich direkt dafür einsetzt, dass das ein Buch ist, was wirklich nach vorne getrieben wird. Ich komme nur mal nicht aus dem Verlagswesen, es wäre mal interessant, da mit jemandem zu sprechen. Ich habe gerade schon 2, 3 Ideen, wen man einladen könnte. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es auf alle Fälle das mit dem, dass die Großen die kleinen Publikationen sozusagen finanzieren und mit einer Sache, das hat der Verlagsleiter des Hansa Verlags auf der Buchmesse erzählt, dass es beispielsweise früher hatte man noch die Zeit, eine Autorenmarke mit aufzubauen. Da hat man eigentlich, auch wenn es nicht vertraglich festgelegt war in den meisten Fällen, jemanden so für 3 Bücher behalten, um zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt muss es halt knallen. Also es soll nach wie vor einfach sein, also einfach in sehr großen Anführungsstrichen, das erste Buch in einem Verlag zu veröffentlichen, aber das zweite soll teilweise schwieriger sein zu veröffentlichen als das erste, vor allem im gleichen Verlag. Dadurch, dass dann schon darüber geguckt wurde, wie kam es an, wie kam es nicht an. Das heißt, da, ja, gerade was jetzt Fortsetzung, deswegen wird ja auch eigentlich immer wieder gesagt, bitte keine Reihen, bloß keine Reihen, alles nur keine Reihen. Weil überhaupt nicht klar ist, dass der zweite Teil ebenfalls dort mit veröffentlicht wird. Und das ist natürlich für beide tatsächlich der Worst Case, weil das eine versandet, na gut, dann ist halt da der Verlust, wird abgehakt, weitergemacht aus Verlagssicht, aber aus Autorinnensicht musst du dann halt natürlich gucken, wie machst du das mit den Folgebänden? Bekommst du deine Rechte wieder? Du musst natürlich da gucken, genau, was das für ein Vertrag war und inwiefern du da weitermachen kannst oder nicht oder inwiefern du die Rechte vielleicht sogar zurückkaufen kannst oder musst. Also das ist, da wird's dann natürlich richtig tricky an der Stelle.
Ja. Deswegen ist auch wichtig, vorher auf den Vertrag zu gucken. Das ist auch so ein Punkt. Da muss man auch ganz genau drauf achten. Also ich habe den auch zigtausendmal durchgelesen, um zu gucken, ob das wirklich alles passt irgendwie. Es gibt ja da auch verschiedene Hinweise von anderen Autorinnen zum Beispiel, die dann sagen, worauf man bei Verträgen achten muss. Aber auch, ich hatte das auch online dann gefunden, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite. Das ist schon sowas. Aber was du jetzt auch gerade sagst mit dem,
ich glaube, es gibt irgendwo auch Musterverträge für Autorinnen, ja, wenn mich alles täuscht. Ich weiß auf alle Fälle, dass wir im Zeilenschlinger-Podcast mal mit einem zu dem Thema gesprochen haben. Ich pack's hier in die Shownotes. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, weil du gerade gesagt hast, dass einem nichts an die Hand gegeben wird, weil wir gerade es angesprochen haben, wir haben ein Workbook erstellt, Jessi und ich, also mit der ich zusammen den Right Choice Club leite, da haben wir eine Buchmarketing-Grundlage, also ein Workbook, womit man zumindest erstmal die Grundlagen sich angucken kann und ergründen kann, um dann zu gucken, wie mache ich von hier aus weiter, denn tatsächlich Marketing beginnt nicht sofort mit, hier ist mein Buch, sondern viel erstmal im Kennenlernen der Themen, des eigenen AutorInnen-Ichs und natürlich auch der LeserInnenschaft. Und deswegen packe ich das auch nochmal mit in die Shownotes und kann man sich dann gerne dazu nochmal angucken.
Hm. Werbung, ja, was ich noch sagen wollte, was ich noch sagen wollte wegen der Veröffentlichung des zweiten Buches, ich habe tatsächlich genau diese Erfahrung gemacht. Mein zweites Buch sollte im selben Verlag, nämlich dieses Jahr im Herbst, veröffentlicht werden. Wir waren da vorher lange im Gespräch und sie fanden die Geschichte auch toll und alle waren sich einig gewesen, dass sie das veröffentlichen wollen. Und dann kam aber irgendwann eine Mail, ja, was hast du an Marketingmaßnahmen geplant? Dein letztes Buch hat sich so schlecht verkauft. Und das war, glaube ich, so der Knackpunkt. Irgendwann sind wir nicht mehr zusammengekommen aus anderen Gründen. Das hatte dann gar nichts mit der Mail zu tun. Aber genau da kam das dann zum Tragen, dass sie halt gesagt haben, ja, das erste Buch hat sich so schlecht verkauft. Es ist natürlich dann ein Risiko, ne? Weil das zweite sich dann genauso schlecht verkaufen könnte.
Also hast du eigentlich jetzt noch einen Überblick über die Verkaufszahlen bekommen? Das ist mir das, was ich ganz interessant finde, aus Verlagssicht ist.
Ich habe irgendwo meine Tabellen, warte, wenn ich da ein bisschen rumklicken kann.
Also du bekommst transparent den Zugriff darauf.
Ja, genau. Also ich bekomme immer Abrechnungen. Da habe ich das dann drin. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier spontan finde.
Sowas wäre ja auch interessant. Ich meine, wir sagen ja auch immer wieder, dass auch ein Buch nicht alt wird, beziehungsweise vor allem nicht schlecht wird. Gut, mittlerweile gibt es ja einige Bücher, die schlecht gealtert sind und da müsste man aufpassen, aber dazu gehört dein Buch wohl nicht.
Also ich habe bis Juni 2023 habe ich die Abrechnung, bis Dezember 2022, also von diesem Jahr habe ich noch gar keine Abrechnung. Da hatten sie eine Mail geschickt, da war irgendwas schiefgegangen. Aber bis Ende letzten Jahres, also innerhalb von 2 Jahren, habe ich 73 Bücher verkauft. Mhm. So mal Real Talk, ne? Das ist also verdammt wenig.
Dieses Jahr hast du mindestens eins, weil ich habe eins gekauft.
Okay. Ja, das also kann es ich kommt dir immer noch Bücher dazu. Aber am Anfang habe ich deutlich mehr verkauft, direkt nach dem Release, als jetzt. Das ist natürlich klar, aber ich weiß, dass das sehr wenig ist. Aber ich weiß auch, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Also, dass das bei ganz vielen Autorinnen so ist, dass die weniger als 100 Exemplare verkaufen, gerade beim Debüt, ist auch irgendwie sowas, so ein Augenöffner. Der kann auch ganz schön frustrieren und demotivieren. Aber naja, ich bin ja eher so ein Optimist.
Weil das heißt ja noch nicht, dass du nicht die 100 beispielsweise knackst und darüber gehen kannst. Wie gesagt, es wird nicht alt. Man musste bloß mal überlegen, dass man da vielleicht mal so eine Kampagne drumherum plant und das Ganze dann eben auch mal wieder so ein bisschen pusht. Darüber haben wir ja auch im Club jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Aber ich finde das gerade sehr interessant, auch wenn wir gerade völlig abgekommen sind von dem, was eigentlich der rote Faden dieser Folge eigentlich ist. Ich würde dich trotzdem mal fragen, weil wir jetzt auch so ein bisschen beim Jetzt angekommen sind, was du denn derzeit so für Trends siehst, teilweise in deiner Arbeit, aber vielleicht auch in deinen Themenbereichen.
Also in der Fantasy sehe ich so in letzter Zeit viel breitere Themen. Also, na, nicht viel breiter, aber es geht so ein bisschen, also was ich jetzt sehe, ist viel so Hexenfantasy und sowas. Das verfolge ich nicht so aktiv, weil ich eher im Bereich Urban Fantasy unterwegs bin. Urban Fantasy kommt, glaube ich, also gefühlt auch mehr jetzt, wobei da auch mehr Genre-Mixes jetzt dabei sind. Also ich habe jetzt schon ganz viel gesehen, auch Cozy Urban Fantasy und Romantic Urban Fantasy. Stimmt, also da wird jetzt mehr gemixt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil man dadurch auch ein bisschen freier wird und seine Ideen besser unterbringen kann. Egal, ob man jetzt zum Verlag geht oder selbst veröffentlicht, dass man da halt sieht, okay, das spricht schon irgendwie an. Also das ist sowas, was ich mitkriege. Was ich bei mir selbst beobachte, ist, dass ich doch mehr E-Books auch lese. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass Bücher halt schon deutlich teurer geworden sind, so im letzten Jahr. Das hat natürlich auch viele Ursachen. Deswegen lese ich doch auch mehr E-Books, wobei E-Books auch immer teurer werden, was mich dann teilweise auch so ein bisschen wurmt, wenn dann ein Print irgendwie 20 Euro und das E-Book 18 Euro kostet, dann denke ich immer so, ja, könnt ihr das nicht wenigstens für 10? Aber ist halt ein Trend, also auch E-Books werden teurer. Andererseits hat dieses Teurerwerden auch einen positiven Effekt auf Self-Publisher, weil Self-Publisher jetzt halt ihre E-Book-Preise auch anheben können. Und das machen auch ganz viele schon. Und das finde ich super, weil Bücher so für 1 Euro zu verkaufen oder für 2, das geht einfach nicht. Also wenn das dann 4 oder 5 Euro sind, finde ich das schon deutlich angemessener. Und auch 6 oder 7, je nachdem, wie dick das Buch auch ist, finde ich auch als Self-Publisher völlig okay, das zu verlangen. Und ich bin auch bereit, sowas zu bezahlen. Das mache ich auch. Aber ich glaube, die Zeiten von 1-Euro-Büchern oder 99 Cent waren das ja immer, sind vermutlich vorbei, hoffe ich mal. Also das ist schon ein positiver Trend, finde ich. Und was ich immer mehr mitkriege, was ich jetzt selber nicht so mache, ich bin nicht so der Hörbuch-Fan. Also ich kann mich da nicht so gut konzentrieren, ganz merkwürdig irgendwie, ich kann besser lesen. Aber Hörbücher kommen immer mehr. Also ich habe auch heute zum Beispiel gerade in einem Stream gesehen, da wurde vorgestellt von ARD und ZDF die Studie zur Massenmediennutzung oder so. Da ging es halt unter anderem darum, wie viel Internet wird genutzt, wie viel Fernsehen wird genutzt, wie viel Radio wird genutzt und so weiter. Und da wurde dann auch aufgeschlüsselt, wie viel Zeit verbringen eigentlich in den verschiedenen Altersstufen die Menschen mit Videoinhalten, mit Hörinhalten oder mit Texten. Und da ist halt auch ganz eindeutig der Trend zu sehen, dass immer weniger Text ist, also auch Bücher, und dafür aber so Audioinhalte und vor allem Videoinhalte immer mehr zunehmen. Und das ist was, was an der Buchbranche natürlich auch nicht vorbeigeht. Und zwar nicht nur im Sinne von Marketing, da ist das natürlich ganz besonders zu merken, aber auch bei Büchern. Also Hörbücher sind halt einfach für viele Menschen, glaube ich, wirklich so ein bisschen Ersatz für Papierbücher oder für E-Books, einfach weil sie die hören können, beim Putzen, beim Autofahren, wo auch immer. Und das sollte man, glaube ich, im Blick behalten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da immer mehr in die Richtung hingeht. Ob man das jetzt noch mit Video dann machen kann, weiß ich nicht. Aber Hörbücher auf jeden Fall.
Also das finde ich total spannend. Also ich glaube, nebenher, das ist wieder eine andere Nutzungs-, ja nicht Nutzungsgruppe, das können die gleichen Menschen, aber Nutzungssituation, wenn es jetzt um Video geht. Aber gerade was das Hören, wie du sagst, schon angeht, ist halt wirklich, also ich mache es sehr gerne, weil es manchmal die einzige Möglichkeit ist, dass ich noch Texte konsumieren kann, Geschichten erleben kann, weil die Zeit zum Lesen langsam knapp ist und ich dann halt doch, wenn ich irgendwo hingehe oder unterwegs bin, schön was hören kann. Die Studie, hast du irgendwo den Link dazu? Den würde ich sehr gerne nehmen. Würde ich dann auch noch mal in die Shownotes packen.
Ich gucke nachher noch mal, ob ich den finde und dann schicke ich dir den.
Das wäre super, weil das finde ich, das würde ich mir auch gerne generell durchlesen. Aber ich glaube, wenn wir schon drüber reden, könnte man es natürlich auch super dazu packen.
ja.
Wie siehst
du? Also für mich ist es halt einfach so, dass ich sage, okay, in meiner eigenen Arbeit werde ich natürlich gucken, wie hat das Einfluss zum Beispiel für mich. Also ich habe schon öfter, auch schon beim ersten Buch, eine sehr gute Freundin hat dann immer zu mir gesagt, mach das doch mal als Hörbuch, du hast so eine tolle Stimme und nimm das doch mal auf und so. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich das Buch halt beim Verlag habe. Hm. Bei den Self-Publishing-Titeln sieht das ja ganz anders aus, ne? Also ich muss es ja auch nicht selbst einsprechen, ne? Muss ich ja nicht machen, ich kann ja auch da gibt es ja verschiedene Anbieter, wo man das auch machen kann. Also ich glaube, Hörbuch ist gar nicht so eine schlechte Idee für die Zukunft auch. Und es ist ja auch so, dass Texte zunehmend auch schwieriger sind zu konsumieren. Da gibt es ja auch verschiedene Studien. Ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber da gibt es so verschiedene Studien, dass eben, wir wissen alle, die Konzentrationsspanne nimmt ab. Also inzwischen sind wir bei weniger als das, was ein Goldfisch hat. Tatsächlich habe ich neulich irgendwo gesehen. Das heißt, auch bei Texten ist das natürlich so. Und ich glaube auch, dass das einen Einfluss auf unsere Bücher auch hat. Also
ich glaube, es ist ein Jein an der Stelle. Also ich denke, also ja, es ist bei Goldfischen spricht man ja irgendwie oder bei Fischen meistens so von den 8 Sekunden. Inwiefern das Ganze belegt ist, kann ich dir nicht sagen. Aber jedenfalls bei Menschen sind wir mittlerweile bei 3 Sekunden, was gerade die Aufmerksamkeit angeht. Wir sind da bei der Aufmerksamkeit direkt bei Social Media. Und wenn wir uns hinsetzen, ja, okay, und Buch lesen, ist eine ganz andere Erlebnissituation. Wir können uns ganz anders entschleunigen. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen eine Deutung, ich glaube tatsächlich, dass es teilweise mit ein Grund ist, warum jetzt bei der sogenannten Jugend, bei der Gen Z, das Lesen gerade so stark ist, weil es ein starker Kontrapunkt ist zum schnelllebigen digitalen Leben, dem, was drumherum los ist. Du kannst dich einfach wirklich bewusst entschleunigen. Es ist, ich glaube, du kannst auch nichts nebenbei machen. Und ich glaube, deswegen kann es mit ein Grund sein, dass es so beliebt ist, weil du trotzdem was tust, trotzdem was erlebst, trotzdem was machst, aber dabei sitzt und dich auf eine Sache allein konzentrierst. Deswegen ist die Sache, was die Konzentrationsfähigkeit, es geht eher darum, wie man die Aufmerksamkeit bekommt, wie lange man Dingen unterwegs Aufmerksamkeit schenkt, und das nimmt immer weiter ab. Da sind wir ja, teilweise wird da sogar schon von einer Sekunde erzählt, dass man da sofort sehen muss, ja oder nein.
Gerade bei ja, aber dann ist das ja eigentlich für uns, sag ich mal, für Autorinnen und für Bücher vor allem ja eigentlich ein positiver Trend, ne?
Das sehe ich so theoretisch. Aber ich, nur von dem, das ist wie gesagt nichts, was ich jetzt irgendwie belegen könnte, sondern einfach nur meine Deutung der Dinge.
Ja, müsste man den Buchmarkt ein bisschen weiter beobachten. Also die Zahlen nehmen ja ab, schon seit Jahren, ne? Also die Verkaufszahlen bei Büchern. Ich glaube, es gibt nur einen Bereich, nämlich Manga, wo das tatsächlich ansteigend ist. Aber ansonsten, glaube ich, nimmt es überall ab. Aber da kann man ja dann auch mal ein bisschen beobachten, ne? Wie entwickelt sich das denn weiter?
Also ich glaube, es kommt aber hier auch ein bisschen drauf an. Wir sprechen ja meistens, ich meine, du hast ja gerade schon von unterschiedlichen Bereichen gesprochen, aber meistens wird der Buchmarkt als Ganzes betrachtet, wenn man von abnehmenden Zahlen angeht. Und ich sehe da eine große Verlagerung. Und ich glaube, dass gerade die E-Literatur gerade sehr leidet. Also wirklich dieses, ich setze mich hin und schwere Kost und Biografie XY von YZ-Menschen, ist halt die Sache, ob das gerade noch wirklich diese Aufmerksamkeit halt, also wir haben halt alle gefühlt weniger Zeit, beziehungsweise haben wir alle viel mehr Möglichkeiten, deswegen müssen wir unsere Zeit genau einteilen. Das heißt also, Lesen ist eher ein nicht, ich setze mich jetzt mit etwas bewusst auseinander und möchte das Leid der Welt erfahren, obwohl es das natürlich auch gibt und auch da die Leserschaft, aber ich glaube, es wird zur Nische werden, zugunsten der Unterhaltungsliteratur.
Ich habe da tatsächlich am Wochenende auch drüber gesprochen mit ein paar Freunden und weil wir auch über das Thema Buchmesse gesprochen hatten und wie voll das in Halle 3 war. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel war auch mit dabei und die sagte dann so, naja, das ist halt einfach vielleicht auch dem geschuldet, wie unser Leben momentan ist. Ne? Also sie sagt dann so, es wundert sie gar nicht, dass das so ist. Dass sich das so entwickelt. Nee, mein Schwiegervater war das. Aber egal. Auf jeden Fall auch eine ältere Person, die schon so ein bisschen länger so einen Einblick hat. Und er hat dann nur so gesagt, das ist natürlich auch gerade so ein bisschen dem geschuldet, was wir so miterleben, ne? Wo überall Probleme sind und wie hektisch unser Alltag geworden ist. Also es kann natürlich schon, und wenn man dann noch Literatur hat, bei der man sehr viel nachdenken muss, kann ich mir schon vorstellen, dass die es besonders schwer haben. Vielleicht ist deswegen auch Cozy gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch, ne? Also es kommt irgendwie alles so ein bisschen mit rein gerade. Ich habe ja schon gesagt, Cozy Fantasy kommt auch gerade. Und das kann man halt leichter verdauen als so einen komplexen, tiefgründigen Roman mit schweren Themen, wie zum Beispiel mein Roman. Das weiß ich auch, ne? Das braucht ein bisschen länger, um den zu lesen. Und meine Fantasy-Romane, die habe ich ja auch ganz bewusst ausgewählt, für ein breiteres Zielpublikum. Also die sind schon anders als mein erstes Buch.
Obwohl ich finde jetzt deins ist nicht gerade Buddenbrooks und das meine ich positiv, was jetzt bisher das Leseerlebnis angeht. Also es, da geht es ja nicht nur darum, dass man sich nur auf jetzt seichte Themen jetzt fokussiert, sondern dass man hier tatsächlich guckt, dass es möglichst realitätsfern ist. Und das kann tatsächlich auch in Liebesromanen in Schottland sein. Also ich rede jetzt nicht rein von Fantasy oder weiß ich nicht, Romance hier und weiß ich was da. Es geht immer um kleine Traumwelten, kleine alternative Realitäten. Wie gesagt, das kann auch eine realitätsnahe Welt sein. Es müssen keine Drachen fliegen. Aber das ist immer noch etwas, was uns aus dieser Realität zieht. Und in den letzten Jahren war halt viel, seit auch der Pandemie. Und deswegen, glaube ich, sucht man auch Unterhaltung. Und diese alternativen Welten sind halt eine Möglichkeit, auch Themen zu transportieren. Das ist ja das, was teilweise immer noch aus Seiten der E-Literatur oder der Verfechter der E-Literatur über die Unterhaltungsliteratur belächelt wird. Dass es ja hier nur um, weiß ich nicht, was für Themen geht. Und es geht ja nur um Unterhaltung und niemand will mehr nachdenken. Dabei ist es eigentlich nur ein anderer Transport dieser Themen. Denn diese kommen ja trotzdem drin vor. Es geht um Diskriminierung. Es geht um also im Gegensatz zu Diversität. Es geht um psychische Krankheiten, wird immer mehr reingespielt. Also wird anders aufgearbeitet, die Themen, und anhand dessen lernen wir. Aber das Ganze wird halt ein bisschen aufgeladen durch Abenteuer, durch große Gefühle, durch Fantasy, durch Magie. Also es wird halt anders transportiert. Ich glaube, dass sich das deswegen dort schon die Grenzen vermischen werden. Und ja, trotzdem wird es etwas geben, wo es nur um, ich glaube, ich sehe das auch mit diesem Cozy, wo ein bisschen gelacht wird, wo es was Schönes ist, wo man sich gar nicht damit konzentrieren möchte. Aber der große Teil ist halt eine Möglichkeit, das anders zu transportieren. Und deswegen sehe ich auch deswegen, dass es halt dadurch allein schon einer größeren Menge zur Verfügung steht, beziehungsweise dass die Auswahl haben, dass sie genau für ihr Problem, ich sag mal, eine fantastische oder eine Krimi-Lösung finden. Also es geht ja darum, je nachdem, welchen Genre sie lesen, können sie trotzdem sich damit beschäftigen, was in ihrem Alltag ist und hinterher für sich, ach so, ah ja, so ein bisschen sneaky wird ihnen, wenn ihnen die Themen präsentiert.
Ja, ich finde ja auch immer, wenn dann so Sprüche kommen, so bestimmte Genre, die dann verurteilt werden, sie wären total realitätsfern und da wäre ja alles nur erdacht und so. Also erstmal sind Bücher ja immer erdachte Geschichten, es ist
auch
halt
in
Fiktion.
Der E-Literatur übrigens.
Das ist, genau, das ist egal, ob man E oder U schreibt. Und zweitens, hast du ja schon gesagt, werden da halt auch ernste Themen angesprochen oder Themen, die einen halt beschäftigen. Man schreibt ja immer aus irgendeinem Grund heraus und ich habe halt auch meine Themen, die ich immer wieder drin habe. Und ich habe auch bei meiner Fantasy-Serie und auch bei den Einzelbänden Themen drin, die mich beschäftigen und garantiert nicht nur mich, sondern auch andere Menschen. Also das bedeutet ja nicht, dass Unterhaltungsliteratur jetzt irgendwie oberflächlich wäre oder sowas, auch wenn das manchmal gerne so hingestellt wird. Das ist es ja nicht. Ja, aber da ich bin ja schon so, als du gesagt hast, so man braucht dann was, wo man hinflüchten kann, was halt realitätsfern ist. Ja, finde ich natürlich besonders toll, weil Fantasy.
Geht mir genauso, aber ich weiß, dass es halt in anderen Genres auch funktioniert und dass es das gleiche Grundbedürfnis ist, beziehungsweise dass man vorher auch im Marketing tatsächlich als Autorin entscheiden muss, ist mein Buch ein Buch, was jemanden mitnimmt und rausholt aus der Realität, oder ist es mein Buch jemand, der einen quasi nicht mit der Nase drauf drückt, ich muss ja auch nicht als was Negatives darstellen, aber ist mein Buch etwas, was ihn sofort lernen lässt für die Realität oder die Realität besser zu verstehen? Es gibt auch da Verwischungen, wie gesagt, indem man es anders transportiert, indem man eine Allegorie zum Beispiel auf die Realität dadurch schreibt, durch ein anderes Genre. Aber das ist eigentlich so das Große, möchte ich jemanden in die Welt schubsen oder aus der Welt ziehen?
Ja.
Sollte man mal drüber nachdenken. Deswegen nur noch mal ganz kurz, um den Bogen zu schlagen, deswegen immer auch Marketing, auch beim Schreiben, es sollte immer erst im Innen sozusagen beginnen und nicht sofort nach außen. Ich meine, ich find's fantastisch, dass du dich so doll immer vorbereitest, um bestimmte Dinge zu tun, ist jetzt nicht meins, man kann auch noch aus und es dann lernen. Hoffe ich zumindest. Aber trotzdem ein paar Gedanken sich zwischendurch machen und nachjustieren ist, glaube ich, so der Mittelweg zwischen unseren beiden Wegen. Obwohl, das mache ich auch.
Also womit ich so angefangen habe beim Schreiben, war halt tatsächlich irgendwann, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, okay, warum schreibe ich diese Geschichte? Mhm. Und dann als zweite Frage, warum erzählt meine Figur diese Geschichte? Da hat man ja immer so zwei Gründe dabei, finde ich. Also für mich stehen Figuren immer sehr stark im Vordergrund, deswegen mache ich das. Aber das sind, also warum schreibe ich diese Geschichte, was ist mir wichtig daran, warum will ich sie veröffentlichen, das sind, glaube ich, auch so wichtige Punkte, über die man dann halt auch nachdenken sollte. Also ja. Ich kann ja einfach ein Buch nur für mich schreiben und das gar nicht veröffentlichen, das gibt's ja auch, es gibt auch Autorinnen und Autoren, die sagen, ich will es veröffentlichen, aber es ist mir egal, wie viel es verkauft wird, das gibt's auch. Da sind halt die Ziele ganz andere, die Vorstellungen sind andere. Also sich über das eigene Ziel bewusst werden, also was will ich eigentlich mit meinen Büchern, ist halt auch total wichtig.
Ja, vor allem, weil es dann auch zeigt, wie viel bin ich denn auch bereit dafür zu geben? Wie genau. Sehr mache ich es zur Priorität? Wie viel Zeit kann ich denn dafür einordnen? Wie viel knapp sich ab? Und wenn halt das Ziel ist, ich möchte es veröffentlichen und damit ist der Wunsch, das Ziel schon erreicht, muss man halt nicht unbedingt, weiß ich nicht, stundenlang jeden Tag dafür nochmal investieren, um weiterzuschreiben, um weiterzumachen, sondern dann kann man mit ganz anderer Sache rangehen. Und dann wird es auch nicht zur Arbeit, obwohl ich beispielsweise Schreiben, auch wenn ich es liebe, auch immer als Arbeit betrachtet habe. Kommt jetzt wahrscheinlich daher, dass ich aus dem Journalismus komme. Für mich ist Schreiben einfach eine Form von Arbeit. Cool, aber trotzdem dementsprechend nicht nur, wenn man Bock hat, es tun.
Sage ich aber auch immer, da habe ich auch schon unzählige Diskussionen drüber gehabt, wenn dann Leute sagen, naja, aber du verdienst ja kein Geld damit, dann sage ich, es ist aber trotzdem Arbeit. Ich mache das ja mit einem Ziel, damit irgendwie nach draußen zu gehen, das zu verkaufen und damit auch irgendwann Geld zu verdienen. Also ist es natürlich Arbeit. Also das habe ich auch schon immer so gesehen.
Ist so ein bisschen wie beim Gärtnern vielleicht. So dieses, ich bin jetzt keine große Gärtnerin, aber man kommt immer darauf an, auch hier, was ist das Ziel? Möchte ich einfach nur, dass, weiß ich nicht, zwei Kräuter draußen auf dem Balkon stehen, dass ich halt ein bisschen ziehe und dann ist fertig. Aber auch hier muss so viel gemacht werden, damit du am Ende des Jahres beispielsweise ernten kannst. Aber die ganze Zeit arbeitest du da dran, kann dir auch Spaß machen. Soll Menschen geben, meine Großeltern zum Beispiel sagen, es macht ihnen Spaß. Die macht es Spaß. Die arbeiten da dran. Das ist nicht einfach. Die gehen jeden Tag da raus. Oder wie oft man das auch macht. Aber die gehen da regelmäßig raus und arbeiten da dran. Und dann hinterher sieht der Garten toll aus und es gibt im Herbst Dinge zu ernten. Und nicht jeder davon ist ein Apfelbaum, der von sich aus quasi dann die Dinge macht. Sondern es gibt Sachen, da muss man jedes Jahr halt wieder ran. Und wenn aber dein Ziel ist, von wegen, du möchtest einfach nur einen Apfel, dann reicht halt auch der Apfelbaum. Und der macht halt sein Ding. Und ich glaube, das Bild ist gar nicht so schlecht. Ich muss ein bisschen dran arbeiten, aber das Bild ist gar nicht so schlecht.
Also Ziele setzen ist wichtig. Also als ich angefangen habe, ne, um jetzt wieder zurückzugehen zu meinem, warum bin ich zum Self-Publishing oder warum habe ich mich dafür entschieden, habe ich ja meine Gründe gehabt, aber ich habe mir auch gleich Ziele gesetzt. Und es hat natürlich einen Grund, dass ich bisher noch nichts im Self-Publishing veröffentlicht habe und so viel vorgearbeitet habe. Weil ich natürlich so mir überlegt habe, okay, was brauche ich eigentlich, um überprüfen zu können, ob das geklappt hat, was ich da wollte. Ne, also da könnte man jetzt hier die Smart-Formel mal nennen, aber ne, so Ziele, nach, dass man die halt auch wirklich messen kann. Und deswegen habe ich halt so eine längere Phase, so eine Aufbauphase, so eine Vorbereitungsphase, wo ich dann wirklich gucke, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen und wie kann ich das überprüfen, ob ich es tatsächlich dann erreicht habe auch. Ne?
Das, nur nochmal ganz kurz für die zwei Leute, die vielleicht noch nicht viel über SMART gestolpert sind und sich jetzt gerade wundern. SMART ist ein Akronym und es steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und genau nach diesen Dingen sollte man dann versuchen, sein Ziel zu setzen. Aber viel tiefer gehe ich jetzt darauf nicht ein, denn schon so ist es kein Kurzinterview mehr, wie ich gerade sehe. Aber ich habe mich sehr, sehr gern mit dir darüber unterhalten. Ich weiß jetzt schon, dass ich dich nochmal einladen werde und dem dann auch den Raum gebe. Wir überlegen uns noch ein Thema. Mir fällt bestimmt was ein oder dir vielleicht auch. Kannst mir ein Thema pitchen? Kannst du mir so rein?
Also jetzt so ganz spontan wird es schwierig, aber ich komme auf dich zu, wenn ich was habe.
Genau, und ansonsten danke ich dir, Yvonne, dass du da warst und morgen gibt es das nächste Kurzinterview, wahrscheinlich wieder etwas kürzer diesmal.
Ja, vielen Dank auch. Danke, dass ich hier sein durfte und dass ich so ein bisschen erzählen durfte, was mich so bewegt. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Bis dann.
Ciao.